Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo in der Plattform. Heute wird die Plattform moderiert von Sabine Fratzke und zu Gast habe ich heute den Thomas Kühn mit der Kühn Foundation, die er gegründet hat. Und wir werden in der folgenden Stunde einiges hören über Global Surgery und über Tansania. Aber zunächst einmal wollen wir den Gast vorstellen. Hallo Thomas.
Vielen Dank, Sabine. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zu Radio Free FM. Vorweg kann ich gleich sagen, ich bin das erste Mal im Radio. Das ist alles ein bisschen spannend und ich bin ganz gespannt auf die nächste Stunde. Freue mich sehr.
Ja, die wird sicherlich spannend. Thomas, du bist Arzt, Chirurg und hast eigentlich wo studiert?
Also muss ich gleich mal korrigieren. Eigentlich bin ich Orthopäde und dann habe ich einen zweiten Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Studiert habe ich zunächst in Mainz, dann in Düsseldorf, habe dann in Düsseldorf und Umgebung zunächst gearbeitet. Im ersten Jahr habe ich Chirurgie Ausbildung gemacht, dann Gyn- und Geburtshilfe und war dann, um gleich zum Thema zu kommen, in den Jahren 81 bis 83 schon als Entwicklungshelfer in Tansania.
Wie bist du da hingekommen?
Für mich stand während des Studiums schon klar, dass ich so etwas machen möchte. Und habe mich damals während des Studiums schon mit meiner Frau Jutta verpflichtet, über den Deutschen Entwicklungsdienst in den Entwicklungsdienst zu gehen und habe damals dann schon einen Vorvertrag während des Studiums abgeschlossen, auch als Ersatz für die Bundeswehr. Das war für mich klar, dass ich lieber in die dritte Welt gehen wollte als zur Bundeswehr.
Also lieber dort praktisch was helfen, als irgendwie zu schauen, dass Verteidigung von sowas zu machen, als hier zu sitzen und zu warten, bis man dann vielleicht irgendwo in der Nothilfe gebraucht wird.
Ja, also das war für mich von vornherein klar und das war auch eine ganz tolle Sache. Die ganze Sache wurde für uns damals dann schon ein bisschen spannend, weil wir bei der Ausreise einen zweijährigen Sohn hatten. Und die Mindestaufenthaltsdauer in dem Entwicklungsland eben schon auch 2 Jahre betrug. Und das war dann schon ein bisschen, ja, auch spannend, mit so einer Kleinfamilie in ein drittes Weltland zu gehen für mindestens 2 Jahre.
Das alleine wäre ja sicherlich schon ein stundenfüllendes Thema mit kleinen Kindern im Ausland. Das können wir wann anders noch machen. Aber heute wollen wir mehr darauf gucken, was hast du dort getan? Was hast du damals gearbeitet in Tansania?
Damals hatte ich natürlich noch keinen Facharzt. Sprich, ich war eigentlich im Beginn meiner Ausbildung oder Weiterbildung nach dem Staatsexamen, wurde dann aber gleich ins heiße Wasser geworfen oder ins kalte Wasser besser, hatte im ersten Jahr die Verantwortung für die Gynäkologie und Geburtshilfe mit 3.500 Geburten im Jahr, im zweiten Jahr dann die Chirurgie. Das Ganze war schon ein Überweisungskrankenhaus. Sprich, ich kam dann damals doch schon sehr häufig an meine Grenzen, habe aber immens viel gelernt und habe sicher auch sehr viel Selbstvertrauen gewonnen in dieser Zeit.
Wo genau? Also was heißt erstmal Überweisungskrankenhaus? Das muss man, glaube ich, klären.
Überweisungskrankenhaus ist jetzt in Tansania ein Regionalkrankenhaus, wie jetzt bei uns ein größeres Krankenhaus in Deutschland. Also nicht unbedingt das kleine Krankenhaus. Normalerweise sind dort vor Ort dann auch schon Fachärzte. In dem Fall gab es sie aber eben nicht. Und deshalb war ich als Experte, Entwicklungshelfer, dann auf einmal Chefarzt in dieser Abteilung.
Ist das so üblich, dass wenn einer aus dem Ausland kommt, dass er auf einmal so eine verantwortliche Position bekommt, oder ist das einfach so passiert?
Das war damals auf alle Fälle Standard. Es gab insgesamt viel zu wenig Ärzte in Tansania und ganz einfach auch viel zu wenig ausgebildete Ärzte. Und die Erfahrung hat dann eben auch gezeigt, dass die tansanischen Ärzte lieber zum Taxifahren gingen, weil sie da mehr verdienen konnten als im Krankenhaus. Sprich, ich war dann oft auf mich selbst gestellt und musste dann die Sachen selbst organisieren ohne die tansanischen Ärzte.
Und was heißt, die haben weniger verdient? Kannst du da was dazu sagen, zu der Situation, warum die da weniger verdient haben? Wer trägt da so ein Krankenhaus?
Das war ein staatliches Krankenhaus.
Also das heißt, die staatlichen Salärs sind da eben dann damals nicht so gut gewesen?
Das war, da konnte man also keine Familie ernähren als Arzt. Und deshalb waren viele Ärzte auch im Ausland, haben Tansania verlassen. Zum damaligen Zeitpunkt, das war Anfang der 80er, war Tansania streng sozialistisch, noch unter Nyerere. Und die Versorgung war erbärmlich. Man konnte also praktisch nichts kaufen und musste. Also meine Frau hat Brot selbst gebacken und es gab also keine Butter, kein Käse, keine Milch. Alles so Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Kein Brot, sie hat dann Brot gebacken. Es gab kein Bier, sie hat Bier selbst gemacht. Also das war schon ein sehr einfaches Leben, aber im Nachhinein war das super. Wir erinnern uns unheimlich gern zurück an diese Zeit.
Nach 2 Jahren, das war also begrenzt, und dann bist du zurückgekommen?
Kann man so nicht sagen. Ich hätte schon länger bleiben können, habe dann aber gesehen, dass ich mich selbst auch weiterentwickeln musste. Ich wollte dann doch einen Facharzt machen, um zumindest mal in einem Fach ein bisschen was von der Medizin zu verstehen. Und für unseren Sohn wäre dann eben auch die Einschulung gekommen. Und er hätte dann auf eine deutsche Schule weit weg gehen müssen. Und das kam für uns nicht in Frage.
Und das heißt, dann bist du zurückgekommen von Tansania direkt nach Biberach, oder?
Nein, da gab es also noch einige Umwege. Ich war wieder zunächst im Rheinland, habe da meine Facharztausbildung gemacht als Orthopäde. Dann bin ich über Ravensburg, Elisabethenkrankenhaus, Rheumaklinik Bad Wurzach, bin ich nach Biberach gekommen.
Also du hast schon sehr, sehr breites Spektrum gesehen und gemacht. In Biberach hast du dann selber eine Klinik eröffnet.
Das kam auch erst später. Das kam erst im Jahre 2000. Die Niederlassung in Biberach als Orthopäde war 1988. Zusammen mit meinem Partner Max Kirchner haben wir dort schon eine große orthopädische Praxis eröffnet. Auch schon mit Schwerpunkt ambulanter Operation. Und erst im Jahre 2000 haben wir uns dann vergrößert, haben diese Nova-Klinik in Biberach eröffnet. mit weiteren Kollegen. Mittlerweile ist der Laden richtig groß mit 8 Fachärzten in der Orthopädie, einer eigenen Abteilung für Neurochirurgie, einer großen Reha-Einrichtung, Kernspin und so weiter.
Und was du dann genau weitergemacht hast und was du jetzt im Ruhestand machst, dazu kommen wir nach dem nächsten Lied. Jetzt hören wir erstmal was von Nordafrika, also nicht weniger Tansania, Tina Reven mit, soweit ich weiß, Tassili. Radio 4FM, die Plattform auf der 102,6. Am Mikrofon ist Sabine Fratzke und mein Gast ist heute Thomas Kühn. Thomas hat die Nova-Klinik in Biberach aufgebaut, haben wir gerade gehört. Aber er ist jetzt im Ruhestand. Wir haben auch in einem letzten Take gehört, dass er medizinische Gebiete gestreift hat und einen sehr breiten Erfahrungsschatz mitgebracht hat und auch schon kurz nach dem Studium in Tansania war als Entwicklungshelfer. Und das prädestiniert sich ja quasi da dafür, in solchen Themen auch im Ruhestand weiterzumachen, oder?
Das ist richtig. Ich war natürlich zwischenzeitlich häufiger in Tansania und bin seit vielen Jahren regelmäßig auch in Nordafrika unterwegs. Ab und zu auch mit dem Motorrad. Und bin sehr Afrika verbunden, das kann man sagen, ja.
Ja, also wir unterhalten uns heute über ein Thema, das du uns mitgebracht hast, das heißt Global Surgery. Und kannst du uns mal den Begriff erläutern? Was genau versteht man darüber?
Global Surgery ist ein internationaler Begriff für Chirurgie im weitesten Sinne in der sogenannten Dritten Welt. Man muss zunächst mal übersetzen, Surgery versteht ja auch nicht jeder, heißt Chirurgie, global heißt ja global, weltweit. Und dazu muss man wissen, dass ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung, und das sind circa 2 Milliarden Menschen, nicht adäquat chirurgisch versorgt sind. Das wurde viele Jahre völlig ignoriert, weil die Chirurgie eine relativ teure Angelegenheit ist, sprich mit einem Kapitaleinsatz von, nennen wir mal 1000 US-Dollar, kann man eben vielleicht 10 Leute operieren, man kann aber 100.000 Kinder impfen. Und das ist der Grund dafür, dass die Chirurgie gewissermaßen ein Stiefkind der Medizin darstellt. Wenn man aber bedenkt, wie viele Menschen doch darunter leiden, dass sie nach Unfällen möglicherweise behindert sind oder eben auch sterben, aufgrund des Mangels an chirurgischer Versorgung, muss man diesen Plan revidieren. Und mittlerweile ist es auch international erkannt worden, dass weltweit unheimlich viele Chirurgen fehlen, um die Bevölkerung zu versorgen. Es gibt eine Zahl, dass ungefähr pro Jahr 17 Millionen Menschen unter diesem Mangel an chirurgischer Versorgung sterben. Und von der Zahl her sind das mehr Leute, mehr Tote als HIV, Tuberkulose und Malaria-Tote zusammen.
Hast du ein bisschen einen Hintergrund, warum die Leute nach sowas sterben? Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Bin einmal im Tschad durch den Busch gefahren, so nach der Regenzeit. In die Ecke, wo wir da entlang kamen, da kam die letzten 3 Monate vorher niemand vorbei. Und irgendwie hatten die mitbekommen, dass da ein Auto kommt. Und dann sind die, oder es war eben so, dass eben auch zu dieser Zeit, also nach der Regenzeit, wenn die Straßen wieder trockener werden, dann kommen wieder Autos durch und dann haben sich die Leute schon mit irgendwelchen offenen Brüchen und sowas an die Piste gestellt und als wir dann da entlang kamen, dachten die natürlich, wir sind der Arzt und haben die uns ihre offenen Brüche gezeigt und uns war es total arg, dass wir nicht helfen konnten als Ingenieure und keine Ärzte waren, weil wir uns gedacht haben, wenn er mit diesem offenen Bruch noch weitere 3 Tage durch den Busch läuft, dann kriegt er wahrscheinlich eine heftige Infektion und stirbt vielleicht. Sind das die häufigsten Gründe oder gibt es da noch andere Sachen?
Also das ist ein ganz gängiger Umstand, an dem Leute sterben oder schwerst behindert bleiben, lebenslang. Das sind Verkehrsunfälle oder auch Arbeitsunfälle. Wir haben ein immenses Bevölkerungswachstum in ganz Afrika und auch ein exponentielles Wachstum des Straßenverkehrs, insbesondere mit Motorrädern oder Mopeds. Und die meisten fahren natürlich in Badelatschen ohne Helm. Und in T-Shirt entsprechend sehen die Unfallverletzten dann aus. Und wenn das ein junger Mann ist, der vielleicht auf so einem Motorradtaxi sein kleines Geld verdient und der hat so einen offenen Bruch, den du erwähnt hast, wird der mal, wenn er nicht versorgt ist, ganz einfach ein Leben lang ein, nennen wir es mal, Behinderter bleiben. Sprich, er wird nicht mehr sein Moped fahren können und er wird nicht seine Familie ernähren können. Sprich, an der ganzen Sache hängen natürlich ganz viele Personen. Aber das ist nur ein Teil. Global Surgery beinhaltet auch die Anästhesie, also die Narkosemedizin, die Gynäkologie, also Frauenheilkunde und Geburtshilfe und auch die Pflege. Es ist also ein großes Spektrum. Es ist also nicht nur der Unfallverletzte, es ist auch die Problemgeburt, die Querlage unter der Geburt. Wenn das Kind auf dem natürlichen Wege nicht geboren werden kann und es gibt keine chirurgische Hilfe, sterben Mutter und Kind. Das gehört auch zu Global Surgery.
Wie sieht denn da die Situation aus weltweit? Beschränkt sich da dieses Surgery-Gedanke nur auf Afrika oder sind das auch andere Länder?
Nein, das ist nicht nur Afrika. Für mich ist es Afrika, weil ich da einen Bezug zu habe, aber irgendwo musste ich mich da ein bisschen eingrenzen und dieses Problem gibt es in allen sogenannten Dritte Weltländern.
Und welche Protagonisten gibt es denn da? Also du sagst, man hat es erkannt, dass man da mehr tun muss. Wer hat es erkannt und wer will da mehr tun?
Das ist mittlerweile ja allgegenwärtig, das weiß die WHO. Und es gibt auch sehr viele internationale Organisationen, die das betreiben. Hier in Deutschland gibt es maßgeblich zwei Organisationen, die sich um dieses Thema kümmern. Das ist einmal die Deutsche Gesellschaft für Tropenchirurgie, die da seit vielen Jahren aktiv ist. Da bin ich auch Mitglied. Und dann gibt es noch die Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsländer, das ist ein Teil der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Also die beackern dieses Thema und wenn man sich da ein bisschen drum kümmert, kommt man an dem Thema eigentlich nicht vorbei, dass weltweit Chirurgen gesucht werden.
Wie ist es denn vor Ort, zum Beispiel in Tansania? Gibt es da auch irgendwie Organisationen? Schließen sich die Ärzte da auch zusammen und überlegen, wie sie da Abhilfe schaffen können? Oder gibt es das nicht?
Also in Tansania, wie in vielen anderen Ländern, gibt es eigentlich ein dreigeteiltes Gesundheitssystem. Einmal ist es das staatliche Gesundheitssystem, was in Tansania relativ gut im Vergleich zu anderen Ländern funktioniert. Basierend auf Gesundheitszentren auf dem Land, dann über sogenannte Dispensaries bis hin zum Distriktkrankenhaus, dann dieses Überweisungskrankenhaus, das Regionalkrankenhaus und einige wenige Referral Hospitals, die dann auch Universitätskliniken sind. Das ist die staatliche Seite und dann wird das System auch im großen Stil getragen von Missionskrankenhäusern aller möglichen Kirchen. Und mittlerweile gibt es auch Privatkrankenhäuser, die eben auch rein kommerziell tätig sind.
Ja, dann hören wir mal ein kurzes Stück von Rokia Traoré Neso, bevor wir tiefer nach Tansania einsteigen und uns dort die Situation vor Ort angucken. Ja, die Plattform auf Radio 4FM. Heute geht's um das Thema Tansania. Zu Gast ist Thomas Kühn. Es geht um Global Surgery, das heißt Chirurgie und Anästhesie und Gyn in Entwicklungsländern. Genau. Thomas, du hast uns in der letzten halben Stunde ziemlich viel darüber erzählt, wie es in Tansania in den 80er Jahren aussah, wie du es erlebt hast. Und jetzt warst du zwischendurch oder du warst wieder hier und hast die Nova-Klinik in Biberach aufgebaut, hast ziemlich viel Erfahrungen gesammelt. Natürlich, wenn man so eine Klinik aufbaut. Und jetzt bist du im Ruhestand. Und bist plötzlich wieder nach Tansania gekommen. Wie bist du eigentlich jetzt wieder dahin gekommen?
Ich war, wie gesagt, häufiger mal da. Zuletzt eben bei einer Ferienreise 2017. Und das war genau das Jahr, in dem ich die Nova Klinik eigentlich an meinen Sohn übergeben habe, der das jetzt meinen Part zumindest übernimmt. Ich bin nur noch Teilzeit in der Nova Klinik tätig und brauchte für mich natürlich ein Betätigungsfeld. Und als ich in Tansania unterwegs war und gemerkt habe, dass mein Kiswahili, das ich aus den 80ern noch kannte, dass das noch funktioniert und dass die Leute unverändert sehr sympathisch und nett sind, wenn man deren Sprache spricht sowieso, war für mich klar, dass ich ehrenamtlich wieder in Afrika arbeiten möchte.
Und du bist im Urlaub dann genau wo gewesen?
Ich war an der Küste zunächst, dann sind wir durchs Land gereist, haben den Norden Tansanias bereist und unter anderem bin ich an einem kleinen Krankenhaus ganz im Norden an der kenianischen Grenze vorbeigekommen. Das liegt im Gebiet der Maasai. Das kennt man wahrscheinlich und ist sehr weit weg von Großstädten, Und dort gibt es ein kleines Missionskrankenhaus, das auch von österreichischen Ärzten unterstützt wird, auf 2000 Meter Höhe gelegen. Und das hat es mir eigentlich angetan. Und dort wurde ich sehr freundlich empfangen. Und seit der Zeit bin ich jetzt schon dreimal da gewesen als Arzt und habe sehr nette Leute vorgefunden, ganz dankbare Patienten und einen riesigen Bedarf, da im Umkreis von 300 Kilometern eigentlich kein weiteres Krankenhaus zu finden ist. Es sind auch circa 200 Kilometer keine Teerstraßen ringsrum und es besteht ein Riesenbedarf, weil vor Ort kein Chirurg dauerhaft da ist.
Vielleicht können wir dann gleich mal, also dann würde mich gleich mal interessieren, du hast gesagt, in den 80er Jahren war die Situation so, dass die Ärzte lieber ins Ausland gegangen sind oder Taxi gefahren sind, weil die Gehälter für Ärzte relativ gering waren. Hat sich dann die Situation zu heute verändert oder ist das immer noch gleich, wenn du sagst, da hat es kaum Chirurgen gehabt?
Die Situation hat sich definitiv verbessert innerhalb dieser Zeit. Es gibt eigentlich relativ viele tansanische Ärzte, die auch recht gut ausgebildet sind, aber Fachärzte werden ganz einfach für solche abgelegenen Krankenhäuser gar nicht vorgesehen. Das ist ein District Hospital. Dort ist kein Facharzt vorgesehen, von staatlicher Seite.
Facharzt, du meinst im chirurgischen Bereich, wo wir ja vorher drüber uns unterhalten haben, dass die Chirurgie einfach deswegen ein Stiefkind ist, weil sie teurer ist. Und ich habe auch in einem anderen Vortrag, in einem anderen Projekt gehört, dass man zum Beispiel, wenn man betriebswirtschaftlich rechnet, mit Malaria-Bekämpfung viel mehr Erfolg erzielen kann, weil man eben mit ein paar Tabletten viel mehr Leuten helfen kann, als wie wenn man jetzt eine große Operation, eine große teure Operation macht. Ist das der Grund, warum dann in einem ländlichen Krankenhaus eher keine Chirurgen zu finden sind?
Ja, definitiv. Ja.
Und was mich auch noch interessiert, du hattest vorher gesagt, die Situation in Tansania hat ein dreigeteiltes oder das Gesundheitssystem in dem Bereich baut sich auf drei Säulen auf. Die Missionskrankenhäuser, die staatlichen Krankenhäuser, das dritte hatten wir, glaube ich, gar nicht.
Die privaten.
Die privaten, genau. Das, wo du jetzt einen Kontakt hast, das ist ein Missionskrankenhaus.
Ja.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen diesen drei Säulen?
Also vor Ort jetzt, das ist eine besondere Situation, das ist ein sogenanntes Designated District Hospital, DDH. Also ein Krankenhaus, eigentlich ein Missionskrankenhaus, das aber, weil es gar kein anderes Krankenhaus gibt, gleichzeitig die Funktion eines Distriktkrankenhauses übernimmt. Das ist eine besondere Situation. Ein Teil dieser Krankenhäuser haben durchaus auch Funktion von Privatkrankenhäusern. Es gibt selbst in diesem kleinen Krankenhaus eine Privatstation. Würde man nicht unbedingt erwarten in einem Dritte Weltland. Aber es gibt durchaus Leute mit Geld in der Bevölkerung.
Das ist aber so meine Erfahrung mit ganz Afrika. Wenn man Geld hat, bekommt man oft einen Standard, der unserem ähnlich ist. Also wenn du das entsprechende Geld hast. Natürlich in der Stadt eher wie auf dem Land.
Ja. Definitiv ist so. Die reichen Tansanier, muss man sagen, die können sich schon eine ganz vernünftige Medizin dann leisten in Dar es Salaam. Oder sie fliegen nach Kenia, wo man fast europäische Standards hat. Nur nützt dir das nichts, wenn du in Wasso, so heißt dieses Krankenhaus, einen Verkehrsunfall hast und keiner dich wegbringt. Ja, oder du nicht mehr transportfähig bist.
Ah, das ist also schon eins der ersten Dinge, die man braucht. Also das heißt, Transport vor Ort fehlt. Was fehlt denn sonst noch so?
Also dieses Krankenhaus ist im Verhältnis relativ gut ausgerüstet durch Spendentätigkeit aus Österreich. Also es gibt ein OP, der einigermaßen eingerichtet ist. Also unser einer wird sich ungern da operieren lassen, das muss man dazu sagen. Aber wenn es nun mal nicht anders geht, dann würde das auch funktionieren. Also man kann da Kaiserschnitte machen. Das können die Kollegen vor Ort auch. Das ist die häufigste Operation. Aber Sterilitätsbedingungen, um zum Beispiel einen gebrochenen Knochen zu operieren, das ist eben nicht gegeben. Sprich, es ist kein vernünftiger Steri da. Es ist die ganze Sterilisationskette bei weitem nicht unseren Standards entsprechend. Sprich, wir bräuchten da einen ordentlichen Steri. Wir bräuchten bessere Instrumente und natürlich auch besseres Know-how bei den OP-Pflegern und Schwestern. Und die Stationen sind auch sehr einfach, nennen wir es mal so. Sprich, um jetzt dieses oder auch andere Krankenhäuser besser versorgen zu können, brauchen wir zum einen Ausbildung. Wir brauchen Manpower, das heißt, wir brauchen Chirurgen oder Gynäkologen, Anästhesisten. Wir brauchen Sachgüter, sprich Steri. Wir brauchen OP-Instrumente. Wir brauchen vernünftige Einrichtungen, um die Instrumente steril zu verpacken. Und wir brauchen Geld. Denn ohne Geld geht in der Chirurgie eben nichts.
Ja, und wie gesagt, ich habe letztens schon erfahren, dass es relativ schwierig ist, weil eben auch in dem Entwicklungshilfe-Medizinbereich es betriebswirtschaftliche Überlegungen gibt, wie zum Beispiel die Bill Gates Stiftung, die dann eher in Malaria investiert, weil eben die Effektivität der Behandlung größer ist als in der Chirurgie. Und wie genau du dir das vorgestellt hast, da weiterzuhelfen mit der Kühn Foundation, das hören wir nach dem nächsten Musiktitel. Die Plattform auf FreeFM, heute zu Gast im Studio Thomas Kühn. Er stellt uns die Kühn Foundation dar, die in Tansania Entwicklungshilfe leistet. Und am Mikrofon ist Sabine Fratzke. Wir haben in der letzten Dreiviertelstunde sehr viel erfahren über die Situation in Tansania, wie dort vor Ort Global Surgery betrieben werden könnte, wenn man dann genug Manpower, Know-how und Geld hätte. Um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf das Land, für das du dich einsetzt, Thomas, vielleicht auch nochmal kurz ein paar Zahlen so im Vergleich mit Deutschland.
Tansania, Deutschland, kann man sagen, also Tansania ist ungefähr dreimal so groß wie Deutschland. In Deutschland haben wir jetzt, soweit ich weiß, ungefähr 82 Millionen Einwohner. Tansania hat 57 Millionen. Und die Bevölkerungsdichte beträgt bei uns in Deutschland 232 Einwohner pro Quadratmeter Quadratkilometer, in Tansania 61. Also das Land
eigentlich
ist
dünn besiedelt,
sehr dünn besiedelt. Also weniger Bevölkerung, dafür dreimal so groß.
Das heißt, man muss das einfach von den Strecken auch versorgen können mit Hilfe.
das ist ein Riesenproblem. Transport, schlechte Straßen. Deshalb, um wieder auf die Krankenhäuser zurückzukommen, gibt es wohl diese Überweisungskrankenhäuser. Nur versorgen auch diese Überweisungskrankenhäuser großteils die örtliche Bevölkerung, weil die Leute, die wirklich irgendwo auf dem flachen Land wohnen, gar keine Chance haben, in irgendein Krankenhaus zu kommen. Hm. Erstens sind die Straßen miserabel, dann gibt es bei Notfällen natürlich keinen Hubschrauber vom ADAC oder Roten Kreuz, der dich irgendwo hinbringt. Es gibt auch sehr wenige Krankenwagen. Auch keinen Notarzt, wie wir ihn kennen. Sprich, es bleiben ganz einfach viele Leute auf der Strecke.
Okay, also und deshalb hast du die Kühn Foundation gegründet, um da anzusetzen und was voranzubringen. Nochmal einfach so zum Verständnis, wie bist du da drauf gekommen, eine Stiftung zu gründen? Du hättest ja auch einen Verein gründen können.
Die Idee, nach Afrika zu kommen, habe ich schon erklärt. Also persönlich mich einzubringen in der Arbeit als Arzt, als Orthopäde, Unfallchirurg und auch als Ausbilder. Sprich, das ist das Thema Manpower. Das Thema Versorgung dieser Kliniken mit Sachspenden bin ich auch angegangen und habe begonnen, Sachspenden zu sammeln. Hier im Umkreis habe zum Beispiel ganz tolle Instrumente von der Unfallchirurgie hier in Ulm erhalten, auch von der Sportklinik in Stuttgart oder der Sana-Klinik in Biberach und Riedlingen. Dann von Firmen, mit denen ich über viele Jahre zusammengearbeitet habe, kamen sehr schöne Instrumente, Implantate, also sprich bei uns in der Unfallchirurgie sind das dann Platten, Schrauben und so weiter. Instrumente, Röntgengeräte habe ich auch aus der Nova-Klinik bekommen und habe mittlerweile zwei 40-Fuß-Container gefüllt, die vergangenen Dienstag auf die Reise nach Tansania ging. Also das zum Thema Sachspenden. Und dann fehlte das Thema Geld.
Ja, die müssen ja irgendwie durch den Zoll, die Container, und die müssen ja irgendwo dahin transportiert werden.
Genau. Sprich, natürlich hätte ich sagen können, ich finanziere das aus meiner Tasche und alles ist gut. Oder machen Verein. Für mich war aber die Stiftung eigentlich das Konstrukt, das am meisten Sinn macht. Sprich, ich habe einen Teil meines Kapitals, das ich so über die Jahre angesammelt habe, in diese Stiftung gesteckt. Habe damit jetzt ein Finanzpolster, aus dem ich heraus Teile dieser Sendung finanzieren konnte. Viele Instrumente waren inkomplett, ich musste die also ergänzen. Und da hatte ich nun das Geld, dies zu tun. Und ich habe des Weiteren die Möglichkeit, Spenden einzusammeln gegen Spendenquittung. Sprich, wenn jemand dem Verein oder Afrika oder der Dritten Welt was Gutes tun kann, möchte, dann kann er das tun, spendet und bekommt von mir eine Spendenquittung und kann diese natürlich dann auch steuerlich noch geltend machen. Und das ist bei einer gemeinnützigen Stiftung natürlich ein Riesenvorteil, dass man wirklich auf einen gewissen Kapitalstock zurückgreifen kann.
Und das geht dann bei der Stiftung besser als beim Verein?
Ja, Verein, da musst du erstmal Geld erwirtschaften. Wie erwirtschaftest du im Verein Geld? Durch Beiträge? Da musst du dann erstmal ein paar Jahre warten, Mit der Stiftung steckst du dein eigenes Kapital rein. Das ist praktisch eine Spende. Dieses Kapital ist dann auch auf Deutsch weg für dich. Aber du kannst eben sofort damit arbeiten.
Okay, also das heißt, du hast von deinem Geld eben viel in die Stiftung investiert und so auch ermöglicht, dass Dinge da runterkommen.
Ja, so funktioniert eine Stiftung. Also Bill Gates hat da natürlich ein bisschen mehr investiert als ich, aber in meinem Rahmen habe ich eben einen Teil des Erbes meiner Kinder in die Stiftung gesteckt.
Da frage ich jetzt besser nicht so genau weiter an der Stelle.
Aber die Kinder waren damit einverstanden, um das zu klären.
Okay. Und was wollte ich sagen? Ja, es war neben dem Thema Geld war ja vor allem auch das Thema Manpower und was ich besonders interessant finde, ist das Thema Know-how. Weil wir haben hier so ein schönes Projekt, das nennt sich, es muss nicht immer White Charity sein. Also das heißt nicht, es ist vielleicht nicht immer so nachhaltig, wenn man das immer als so einen One-Way betrachtet, sondern irgendwie auch immer reflektiert, was kommt denn von den Menschen, die davon betroffen sind, selber? Und du hast vorher auch mehrfach erwähnt, dass die Ausbildung in Tansania besser geworden ist und auch dort Ärzte gibt. Wie geht es vonstatten, dass du hier einen Know-how-Transfer machst? Also ich glaube, da ist so auch ein der wichtigsten Knackpunkte vorhanden, oder?
Das stimmt. Man muss natürlich sagen, wenn man als Orthopäde in Deutschland 30 Jahre gearbeitet hat, ist man irgendwo ein Fachidiot geworden. Also sprich, im Grunde genommen so die Basismedizin, die kann man eigentlich gar nicht mehr richtig. Ich habe sehr viel Sportchirurgie gemacht. Ich habe sehr viel Schulterchirurgie gemacht, einschließlich Schulterendoprothetik und so weiter. Das sind alles Felder, die kommen in Tansania überhaupt gar nicht zum Tragen. Die werden auch nicht gebraucht in dem Maße. Gebraucht wird eher die Unfallchirurgie und da muss ich jetzt auch noch viel lernen. Und dann habe ich über die Jahre natürlich auch diese ganze Tropenmedizin verlernt wieder. Denn seit 83 sind es nun mal halt 35 Jahre. Und da hat sich auch viel getan. Sprich, ich lerne vor Ort auch von den Kollegen dort sehr viel über die Behandlung von HIV, von Tuberkulose und so weiter. Und was ich natürlich vor Ort durchaus rüberbringen kann, sind so auch die Basis-Hygiene-Richtlinien. Und dann aktuell erwarte ich auch einen tansanischen Kollegen im Dezember hier in Deutschland. Dem habe ich angeboten, dass er 4 Wochen mich besuchen kann hier und den dortigen OP-Pfleger erwarte ich hier. Den habe ich eingeladen, dem zahle ich auch den Flug und die werden dann 4 Wochen bei mir zu Hause wohnen und ich werde denen mal so zeigen, wie wir hier Medizin machen.
Das hört sich super spannend an. Ich wäre gern der OP-Pfleger. Ich hätte gern den Vergleich, wie das in Tansania funktioniert und wie das hier. Das ist super spannend bestimmt für die Leute. Und ich sehe es auch, dass es für dich super spannend ist. Ja, wir haben jetzt schon 5:05. Das heißt, die Sendung ist eigentlich schon fast vorbei. Genau, nochmal zurück zur Kühn Foundation. Wir haben gehört, wie Manpower und Geld und Know-how gebraucht werden. Wie können denn andere Leute, so dass das nicht immer alles nur von dir kommen muss, wie können sich denn andere Leute daran beteiligen? Das willst du ja sicher, oder?
Ich denke mal, die meisten Zuhörer sind keine Chirurgen. Also, was wir vor Ort brauchen, sind Chirurgen. Wir brauchen Gynäkologen, wir brauchen Anästhesisten. Ich nehme jetzt bei meiner nächsten Reise eine Krankengymnastin mit, einen Orthopädietechniker und einen IT-Spezialisten. Ich werde im November, Dezember vor Ort sein wieder und ich erwarte, dass jetzt der Orthopädietechniker dort eine Orthopädiewerkstatt aufbaut. Dann die Krankengymnastin hat ein weites Betätigungsfeld in der Physiotherapie und der IT-Spezialist wird in der zweiten Klinik, in der ich arbeite, die EDV aufbauen. Und dann brauche ich natürlich Geld. Nicht? Und das über Spenden. Und ich werde dann natürlich weitere Kliniken anschreiben und kontaktieren, um Sachspenden zu erhalten.
Sachspenden, ich hatte dir auch einiges gegeben. Ist es dann sinnvoll, dass wir jetzt sagen, dass Leute, die auf dem Dachboden ihre 5 Paar Krücken liegen haben, wie ich, dass die das dir schicken, oder ist das eher zu viel des Guten, wie bei der Kleiderspende?
Nee, also das ist durchaus sinnvoll. Krücken zum Beispiel ist Mangelware. In Tansania gibt es diese Unterarm-Gehstützen eigentlich kaum. Alle Leute haben diese Achsel-Gehstützen, diese komischen, unpraktischen Dinger.
Oder wir haben auch ganz viele Leute, die vielleicht mal irgendwie ihr Kreuzband gerissen haben.
Richtig, kann man gut gebrauchen.
Und auf dem Dachboden die Orthesen liegen haben.
Ja, ja. Ein weiteres Projekt, was ich vielleicht noch kurz erwähnen soll. Ich werde jetzt eine Sammelstelle einrichten für solche Hilfsgüter. Also in erster Linie natürlich chirurgisches Material, Röntgengeräte und sowas. Und das wird also auch ein Teil meiner Tätigkeit sein in den nächsten Jahren.
Ich sehe es, also ich glaube, du bist nicht einer von denen, die nicht wissen, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit im Rentenalter anfangen sollen. Ich glaube, du hast einiges zu tun. Und wer eigentlich mehr dazu wissen will, wie man dich kontaktieren kann, kann gerne auf unserer Homepage nachschauen, oder du hast auch selber eine Homepage.
www.kühn, also mit UE natürlich, -foundation.de.
Genau, da könnt ihr nachschauen, wie man Thomas kontaktieren kann, und könnt gegebenenfalls eure Krücken und Orthesen dorthin schicken. Und ich habe gerade auch gehört, man braucht doch ein bisschen mehr als nur Chirurgen, sondern auch ITler, Gynäkologen, Hebammen.
Ja, ja, wobei die Hebammen gibt es vor Ort eigentlich gut.
Okay. Ja, da danke ich dir, dass du da warst. War ein spannendes Thema und ich glaube, wir hören gerne auch wieder über den Fortschritt von deinen Projekten. Ja, am Mikrofon war Sabine Fratzke und zu Gast war
Thomas Kühn. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.